Lese aus der Offenbarung Kapitel 2, den 18. Vers und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Es ist ein Brief des Herrn Jesus Christus und er richtet ihn an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Und er schreibt, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie glänzendes Erz. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, ich habe diesen sozusagen entlastenden Brief des herrlichen Gottessohns an die Gemeinde in Thyatira und Rankweil und so weiter eingeteilt, und zwar in 5 Abschnitte. Erstens Situation, zweitens Absender, drittens Lob, viertens Kritik und fünftens der Morgenstern. Erster Punkt, die Situation. Also Thyatira lag in der römischen Provinz Asia und liegt heute unter der türkischen Stadt Akhisar. Als der Herr den Brief schrieb, lebten dort vor allem die Lydier. Das Volk der Lydier war für zweierlei bekannt. A, für ihre kostspielige Purpurfärberei. Und ja, das ist schön. Und das Zweite, ja, sie waren bekannt für die Herstellung von Bronze. Also Bronze wurde damals im ersten Jahrhundert nach Christus nicht mehr für die Waffen und für die Schwerter und für die Rüstungen gebraucht, sondern schlichtweg zu Prunkzwecken. Und hier seht ihr auch an der Wand, wozu Bronze heute noch verwendet wird. Da hat gestern eine Göfnerin da hinten Bronze in der Weltmeisterschaft errungen. Es ist ein schönes rot-golden glänzendes Metall und ja, wird heute zu Medaillen verwendet. Ja, das ist das. Dafür war Thyatira berühmt. Rankweil? Wofür ist Rankweil berühmt? Also ich habe da einen Mann gehört, der hat Schotten durch das Land geführt und dann hat er über Rankweil gesprochen und er sagte über, ja, das ist, da gibt es eine berühmte Familie und die heißt Rauch und die produziert wunderbare Fruchtsäfte und sie füllt auch Red Bull ab. Ja, dafür ist wohl Rankweil berühmt. Ich komme zum zweiten Punkt, Absender. Also dem Herrn Jesus Christus ist die Gemeinde in Thyatira wichtig und er bezieht sich im Absender auf ihre spezielle Situation. Er schreibt an Thyatira nicht als Menschensohn, so wie sich der Herr Jesus Christus selbst bezeichnet hat, als er Mensch war. Er beschreibt ihn als herrschenden Gottessohn, mit feurigen Augen und Füßen, wie glänzende Bronze. So beschreibt er ihn. Das ist nichts Neues, das hat der Prophet Daniel in Kapitel 10 auch so gesehen. Und Daniel war damals der Regent des persischen Großreiches. Und Thyatira gehörte 200 Jahre zuvor noch zu diesem persischen Großreich. Vom Bronzeherrscher Christus spricht auch Psalm 2. Und zwar hat er dort den bronzenen Stab, um die Völker zu regieren. Und vom Herrscher, da spricht der Herr Jesus Christus auch selbst nach seiner Auferstehung, da sagt er ihm, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass er mit den Seinen ist, bis ans Ende der Welt. Also hier im Absender stellt sich Christus als der oberste Machthaber und als Richter vor. Das mit den Augen, die alles durchdringen, denen ist nichts verborgen. Diese Art der Vorstellung ist wichtig für die Gemeinde in Thyatira. Und diese Art der Vorstellung ist auch wichtig für uns heute. Denn wie sehen wir den Herrn Jesus? Also in unseren Ländern oder Land, da hängt Jesus nur so am Kreuz herum, als ob er sonst nichts zu tun hätte. Er ist der Gekreuzigte und so wird er auch dargestellt. Aber hier ist eben gesagt, er ist nicht der Gekreuzigte. Das war er, aber jetzt ist er der Herrscher, der alles regiert. Und noch einmal zu unserer Situation. Von denen, die in Österreich in die Kirche gehen, die also glauben, irgendwie an den Herrn Jesus, glauben nur 20%, dass er auch wirklich auferstanden ist. Nur 20% sehen ihn als Gekreuzigten. Oder 80% sehen ihn als Gekreuzigten. Nicht aber als der Auferstandene. Und das ist ein großes Elend, wie der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 schreibt. Was haben wir dann von ihm? Gar nichts. Nein, er ist der Erlöser, er ist der Machthaber und Richter und darauf können wir bauen. Und seine Vorstellung ist ein Trost für Christen, die wegen ihm unter Druck sind. Und zugleich eine Warnung für solche, die nicht recht tun. Ich komme zum Lob, zum dritten Punkt, Vers 19. Hört, wie er diese Gemeinde ehrt. Er sagt, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Also Werke, Liebe, Glauben, Dienst, Geduld und so weiter, die bleiben in der Gemeinde nicht konstant. Die nehmen zu. Gottes Erziehung für seine Kinder, die fruchtet. Was der Herr Jesus Christus seiner Braut lehrt, das fruchtet. Sie tun, was Gott sagt. Gott ehrt sie. Er sagt auch in 1. Samuel 2,30, da sagt er zum lässigen, allzu lässigen Priester Eli, die mich ehren, die werde ich ehren. Also Gott ehrt sie. Und der Jesus sagt in Johannes 12, wenn jemand mir dienen will, folge er mir nach. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Und wo ist der Herr Jesus? Ja, hier ist er. Also der Herr Jesus lobt und ehrt seine Gemeinde. Und die Gemeinde lobt und ehrt ihn mit Worten und geduldigen Taten der Liebe. Sie reagiert gut auf die unverdiente Güte ihres Erlösers und Machthabers. Schön. Sie bekommt Lob. Allerdings auch Kritik. Punkt 4. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin. Sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich habe ihr Zeit gegeben, umzukehren. Sie will aber nicht von ihrer Hurerei umkehren. Siehe, ich werf sie aufs Krankenbett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. und ich werde einem jeden von euch gemäß euren Werken geben. Oh, das ist schlimm. Es ist schlimm. Es zeigt sich, dass der Herr Jesus wirklich feurige Augen hat. Man kann ihm nichts vormachen. Man kann auch nichts vor ihm verstecken. Und er kritisiert hier ganz massiv. Allerdings, er kritisiert aufbauend, konstruktiv. Und er ruft zur Umkehr. Es wäre wirklich schlimm, wenn er nichts sagen würde, beide Augen zudrücken würde und einen so ins Verderben laufen lassen würde. Entschuldigung. Er wäre dann richtig fies. Das tut man nicht. Nein, er tut es nicht. Er kritisiert konstruktiv und ruft zur Umkehr. Es gibt ja in der Gemeinde eine begabte Frau, die hört nicht recht und lehrt darum nicht recht. Sie hat Anhänger, die werden als ihre Kinder bezeichnet. Und dann gibt es noch eine Gruppe in der Gemeinde, die sich mit dem Gedanken spielen, ihr zu folgen. Und der Herr Jesus spricht hier alle an. Aber nicht alle haben Ohren, die auf ihn hören. Isabel heißt die Frau, wie die von Israels König Ahab. Isabel heißt an für sich Frau von Baal. Und Baal war ein Fruchtbarkeitsgott. Sie war eine Ausländerin und Ahab, König Ahab, sein Name heißt Liebe, der nahm sie zur Frau. Und sie verführte Israel, dass sie ihrem Baal nachfolgten. Und die Werke taten, die Baal sozusagen forderte. Sie hat diesen Götzenkult in Israel gefördert und Israel so zum religiösen Ehebruch mit ihrem Bundesgott verleitet. Offensichtlich hat die Isabel in Thyatira dasselbe getan. Und es ging nicht in erster Linie darum, um sexuelle Unzucht oder sexuellen Ehebruch, obwohl auch das die Folge ihrer Lehre war. Es ging vor allem um den Ehebruch mit dem Herrn Jesus Christus. Es ging um Untreue in seinem Liebesband, in seinem Bund. Ja, eigentlich heißen Altes Testament und Neues Testament Alter Bund und Neuer Bund. Wir sagen Neues Testament nur deshalb, weil Jesus Christus der Testator, der Stifter des Bundes ist, des Neuen Bundes. Das heißt, er hat den Bund der guten Werke, wie in den 10 Geboten dargestellt, gehalten. Er hat die guten Werke gemacht, die Gott angeordnet hat. Er hat sie in jeder Beziehung getan. Und er hat das nicht nur für sich selbst getan, er hat das auch für seine Erlösten getan, auch für seine Braut getan. Er hat die Schulden der Braut, die Sünden der Braut, hat er auf sich genommen und ist deswegen von Gott gerichtet worden. Das ist der Bund. Und er ist auferstanden, um seine Braut, seine Gemeinde, seine Erlösten zurechtzubringen. Sie herauszurufen aus der Welt, aus den vielen Sünden, die man so und so macht, aus der Gottesferne heraus zu ihm selbst und damit zu Gott. Das ist das, was er vermittelt als Testator, als Stifter des Neuen Testaments. Er hat das getan. Und es heißt neu, weil nicht irgendein Tier für die Schulden, für meine Schulden symbolisch geopfert werden musste. Er hat sich geopfert für mich. In seinem Bund der Gnade, in seinem Liebesband können die Sein mit ihren Verfehlungen zu ihm kommen. Und er richtet sie eben nicht, weil er ja schon dafür gerichtet wurde. Sie können jetzt unter seiner liebevollen Zuwendung leben, haben mit ihm den guten Herrn Lehrer, haben mit ihm auch den einzigen guten Priester, der für sie bei Gott eintritt, wenn sie etwas verbockt haben, der sie wiederherstellt, wenn sie es bekennen. Und was er tut und worauf sie sich verlassen können, er regiert sie immer fürsorglich. Wer mit ihm im Bund ist, ist eigentlich ihm verantwortlich und kann sich so auch gut gegenüber Ehepartner, Familie und Arbeitgeber verantworten. Solche Menschen, die sich ihm gegenüber verantworten und verantwortlich zeigen, das sucht die Welt. Sie sind gut, sie betrügen nicht. Sie machen nicht ihr eigenes Ding. Also Arbeitgeber suchen solche Leute, auf die sie sich verlassen können. Sie sind sozusagen Gold wert. Man kann ihnen vertrauen, dass sie ihrem Herrn und nicht sich selbst verantwortlich sind. Also Isedel und ihre Fangemeinde sehen das aber anders. Sie sind dem Herrn und Erlöser untreu. Warum eigentlich? Warum sind sie ihm untreu? Hat ihr Herr vielleicht nicht sofort pariert, wenn sie etwas von ihm wollten? Ja, das war es eigentlich nicht, denn die Götzen haben ja auch nicht pariert. Aber sie bekamen etwas, was sie beim Herrn Jesus nicht bekamen. Das ist, sie bekamen ihre Götzen in den Griff und bei den Opfermahlen sogar in den Magen. Die Protestanten spotteten früher, dass Katholiken einen gebackenen Jesus essen. Denn Rom lehrt, dass Lebende und Tote durch das Leiden von Christus keine Vergebung der Sünden haben, es sei denn, dass Christus für sie täglich von den Priestern geopfert wird. Das ist aber eine Verleugnung des einmaligen Opfers von Jesus Christus. Das ist ein Götzendienst, sagt der Heidelberger Katechismus und hat recht damit. Das Mahl, das er als Sakrament eingesetzt hat, ist ein Siegel, ist das Siegel, dass die in seinem Bund daran erinnert, was er für sie getan hat, tut und noch tun wird. Dafür steht das Abendmahl. Ja, es ist ein Liebesbandsiegel, gleich dem Ehering. Es ist nicht er selbst, es ist nicht die Ehe selbst, es ist nicht der Bund selbst, es ist nur ein Siegel dafür, aber ein gutes. Nein, man bekommt den Herrn Jesus weder in den Griff noch in den Magen. Ja, er bekommt die Sein in den Griff, das heißt in seine Hand, und das tut ihn gut und das tut anderen gut. Und Gottes Kinder identifizieren sich durch Glauben, Tun, Liebe und Treue mit ihm. Isabel und ihre Kinder identifizierten sich nicht mit ihm, sondern mit den Götzen. Und Gott, aber auch die Welt identifizieren Christus durch die Christen. Also, woran erkennt man an für sich Gott? An den Christen? Sollte man jedenfalls. Natürlich, man erkennt ihn in seinem Wort, aber die Christen sind ja an für sich seine Botschafter. Gut. Isabel und Co. trugen noch den Namen von Christus, aber nicht mehr seine Identität. Sie waren es nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn, schrieb der Bruder von Wilhelm Busch. Recht hat er. Isabel und ihre Anhänger werden vom Herrn gerichtet. Die, die noch im Zwiespalt sind, werden vom Herrn zur Umkehr gerufen, zu ihm gerufen. Das ist seine Kritik. Und wir sehen an für sich in diesen 7 Briefen, die er an die Gemeinden schreibt, eine Steigerung. In Ephesus hassten sie Irrlehrer. In Pergamon duldeten sie Irrlehrer. Und hier dürfen die Irrlehrer sogar lehren. In Ephesus bekam der Teufel den Fuß nicht in die Gemeinde. In Pergamon hat der Teufel schon in der Gemeinde Platz genommen. In Thyatira lehrte und verführte. Eine Steigerung. Nicht gut. Aber umsonst schreibt der Herr Jesus ja nicht an seine Gemeinde. Ich komme zum 5. Punkt, zum letzten Punkt, der Morgenstern. Lest die Verse 24 bis 28. Euch den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Euch will ich nicht noch eine Last auf euch werfen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Er soll sie weiden mit eisernem Stab und sie, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Also, dass die untreuen Gemeindeglieder, die belasten, die ihrem Herrn treu sind, das kennen wir. Was aber heißt das? Die Tiefen des Satans erkennen. Also eine grundlegende Strategie in der Kriegsführung ist, man muss den Gegner kennen, wenn man ihn besiegen will. Ja, und das haben offensichtlich manche auch so gesagt. Wir müssen schon wissen, was da läuft. Wir müssen ihn erkennen. Wir müssen den Satan erkennen. Ja, sagen sie. Aber Gottes Wort sagt, Erkennen ist mehr als Kennen. Erkennen ist Einssein mit dem Erkannten. Und Johannes, 1. Johannes 3,8 sagt, wer Sünde tut, ist aus dem Teufel. Ist eins mit dem Teufel. Hier schreibt der Herr Jesus, mach nicht mit, erkenne lieber mich. Und dieses Erkennen ist tatsächlich mehr als nur Kennen, mehr als nur Wissen. Das heißt, eins sein mit ihm. Das ist das biblische Erkennen. Und er schreibt hier, wer überwindet, der hält meine Werke. Und sagt damit, stemm dich gegen die Sünde, tu meine Gebote, so bist du eins mit mir. Wenn du sie gebrochen hast, dann bekenn das, damit du wieder eins mit mir wirst. Und er schreibt auch hier, was ihr habt, das haltet fest. Was haben wir denn? Was haben wir denn von ihm? Ja, da wäre die Erlösung von Sünden und die Vergebung der Sünden, die einen belasten, die einen trennen von Gott, die Annahme als Kind Gottes, die Wegweisung, und Hilfe in ihrer Zeit. Ja, was haben wir noch? eine Gemeinde, die sein sichtbares und erlebbares Reich Gottes ist, ja, das alles und noch mehr gehört zu seinem Liebesbund. Das gibt er. Und noch was. Er verspricht, ich will ihm Macht geben über die Heiden und ja, die Macht hat er an für sich. Und er sagt damit auch, dass die Treuen, dass die Gemeinde Miterben sein werden. Werden im jüngsten Gericht an seiner Seite sein, statt auf der Anklagebank. Dafür verbirgt sich der Herr auch in den Evangelien, Matthäus 19 und 1. Korinther 6 zum Beispiel. Wenn er alles wiederhergestellt hat, der Himmel auf Erden in allem wieder da ist, so wie es am Anfang war, als Gott sie Himmel und Erde geschaffen hat, dann werden sie mit mir herrschen. Das war Auftrag an Adam und Eva, herrschen über die Erde. Ja, und worüber herrschen sie? Mit ihm? Über die neue Schöpfung. So gut, wie Gott das sich gedacht hat. Und es wird kein Widerstand sein, kein Elend wird da sein, kein Schmerz wird da sein, kein Tod. Es ist das Paradies auf Erden. Und der Tod ist nicht mehr. Und die Stechmücken gerade auch nicht. Denn es wird kein Blut mehr vergossen. Dann ist Gott, Mensch und Natur wieder eins und vertraut miteinander. Aber bis es soweit ist, verspricht der Herr den Morgenstern. Also der Morgenstern, der kündigt den neuen Tag an, ist schön, leuchtend. Und wer dem Herrn Jesus treu ist, der leuchtet an für sich jetzt schon. Aber dieses Leuchten jetzt schon, dieses Lichtsein jetzt schon, ist getrübt durch die immer noch da allfällige Sünde, die in uns steckt, durch die Bosheit, die einfach da ist, durch den Egoismus, der auch da ist. Das ist getrübt. Wir beten zwar, dein Reich komme und wollen damit, dass seine Herrschaft bei uns zunimmt, dass auch das Licht zunimmt, aber eben, es ist immer noch die Dunkelheit unserer Seele. Und sein Reich, das zwar da ist, ist immer noch vom Dunkel umgeben und wird auch vom Dunkel beeinflusst. Das Dunkel dringt auch in seine Gemeinde ein, was nicht gut ist. Also der Morgenstern, der zeigt an, es kommt der Tag, an dem alles gut ist. Und der Herr Jesus selbst ist dieser Morgenstern. Er leuchtet dieses Ziel an. Und dann in der kommenden Welt, da werden wir leuchten. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Wir werden leuchten, herrschen, leben. Völlig eins sein mit ihm, so wie es der Prophet Daniel auch gesehen und der Herr Jesus auch versprochen hat. Was der Herr Jesus, der Gottessohn, der Herrschende, an Thyatira und uns schreibt, ist, und das ist der Schluss, wenn ich dein Christus bin, bist du mein Christ. Wenn du mich nicht erkennst, wirst du mich im Gericht kennenlernen. Wenn du mich aber erkennst, mache ich alles gut. Amen.